ARD Sounds.
Also, war schon ein bisschen komisch zum Schluss hin. Am Anfang war alles okay, aber zum Schluss ist es ein wenig aufgefallen.
Wir sind wieder bei Uwe, dem Hausverwalter in Sailfingen, der seine Hobbywerkstatt direkt neben der Wohnung hat, in der Bacetto jahrelang gewohnt hat. Bacetto, also Küsschen, das ist der mutmaßliche Mafioso vom Bodensee. Weiter hinten auf dem Gelände ist die Lagerhalle, die er und seine Familie für ihren Lebensmittelhandel angemietet hatten. In der letzten Folge hat Uwe uns schon erzählt, wie er Bacetto wahrgenommen hat.
Ganz normale, stinkfreundliche Typen. War nett, wenn mir draußen war, ein Kollege und ich, ist schon gekommen und hat Rotwein gebracht und so Sachen. Also, ja.
Als wir Uwe ansprechen, ob wir ihm ein paar Fragen stellen dürfen, da setzt er sich gleich auf die kleine Treppe vor seiner Werkstatt, die Arme auf die Knie gestützt und nickt immer wieder mit dem Kopf rüber in Richtung von Bacettos alter Bleibe. Er scheint fast auf uns gewartet zu haben, um endlich mal loszuwerden, was damals hier alles gelaufen ist. Irgendwann meint er, ja, da sei ihm dann doch schon was komisch vorgekommen. Ja.
Mir ist dann auch mal aufgefallen, zum Schluss hin, dass diese Kamera, wo da oben ist, dass das mal eine silbergraue war und keine dunkelgraue.
Und zeigt hoch über unsere Köpfe auf die Hausecke der Werkstatt, an der eine Sicherheitskamera angebracht ist. So eine, wie viele Leute sie haben. Ausgerichtet ist sie auf das Haus nebendran, also das, in dem Bacetto gelebt hat.
Jetzt bin ich da gestanden und habe immer gedacht, warum ist da jetzt, das war doch eine andere Kamera.
Aha.
Warum ist da jetzt eine Kamera? Und hin und her, also eine andere Kamera.
Nicht seine Hauswand, nicht seine Kamera, könnte man meinen. Aber Uwe ist nicht der Typ, der den Dingen einfach seinen Lauf lässt.
Dann hatte ich irgendwie mal kein Denkmegär und irgendwann bin ich dann nach hinten. Und hinter war so am Eck so eine Obstkiste und da war dann die Überwachungstechnik drin, wo sie die dann also überwacht haben.
Gut, dass es sich dabei um Überwachungstechnik handelt, kann Uwe eigentlich erst im Nachhinein klar geworden sein. Denn was wird er in der Obstkiste schon groß gefunden haben? Ein Kabel eben, vielleicht einen Sender, sowas. Naja, jedenfalls, Uwe findet was, das er nicht hätte finden dürfen. Und was macht Uwe mit dem Fund?
Ja, ich habe das dahinter gesehen und denke, das geht ja gar nicht. Mich hat kein Mensch gefragt. Dann habe ich von dieser Box den Stecker rausgemacht, dass die Lampen ausgegangen sind.
Ach so, natürlich. Was würde man denn auch sonst tun?
Dann haben sie es gemerkt.
Und dann war das alles gut für mich und dann bin ich dann wieder gegangen und habe ein paar Sachen noch gedacht, aber eigentlich nicht viel. Am nächsten Tag bin ich gekommen und denke, jetzt gucke ich mal schnell hinter. Dann bin ich hinter und dann hat die Lampe wieder geleuchtet.
Aha.
Dann denke ich, scheiße, was ist da? Und dann habe ich das wieder rausgezogen. Und dann hat 10 Minuten später mein Handy klingelt.
Und dreimal dürft ihr raten, wer da dran war.
Und da war die Kripo am Telefon und hat gesagt, ich soll bitte diesen Stecker drin lassen.
Keine Frage, als Uwe uns das erzählt, da finden auch wir das ziemlich lustig. Aber für die Polizei war das damals bestimmt überhaupt nicht lustig. Da stand ja einiges auf dem Spiel und die konnten ja auch nicht wissen, ob Uwe vielleicht was ausplaudern würde. Doch das war erstmal ihr geringstes Problem.
Da sag ich, was für ein Stecker, ich hab da doch gar keinen Stecker. Doch, ich habe da einen Stecker rausgezogen. Da sag ich, ich habe keinen Stecker rausgezogen. Und dann hat sie gesagt, ich soll aufhören. Sie haben mich beobachtet, wie ich den Stecker rausgezogen habe.
Tja, es lässt sich dann halt natürlich auch schlecht leugnen, wenn dein Gegenüber alles auf Tape hat.
Na, ich denke, Frage, was geht da eigentlich ab? Dann hat er bloß gesagt, geht aus ermittlungstechnischen Gründen, kann er mir jetzt da nichts sagen.
Uff, Tage später weiß Uwe dann Bescheid. Am 5. Mai 2021, dem Tag der Razzia, als die Polizei an zig Orten Türen aufbricht und Räume durchsucht. Da kommt alles raus. Die Polizei hat vor seiner Nase mutmaßliche Mafiosi beobachtet. Und Uwes Neugier wäre den Ermittlern beinahe in die Quere gekommen. Aber so konnten sie tiefe Einblicke in die Strukturen und Machenschaften des Clans bekommen, die auch in Italien so noch niemand auf dem Schirm hatte.
Ich bin Stefan Orner.
Und ich bin Helena Piontek.
Ihr hört Mafialand, Koks und Küsschen. Ein 4-teiliger Podcast des Südwestrundfunks. Nur in ARD Sounds, kostenfrei und ohne Werbung. Folge 2, Passwort Pecora. Uwe hat den Stecker schließlich drin gelassen. Gut so. Und was hat die Polizei auf den Tapes festgehalten? Um das herauszufinden, laufen wir hier an einer stark befahrenen Straße in Konstanz entlang. So ganz sicher sind wir uns nicht, in welches Gebäude wir müssen.
Staatsanwaltschaft. Kann
müssen wahrscheinlich klingeln, oder?
Wahrscheinlich, das kostet das mal.
Wir sind bei der Staatsanwaltschaft Konstanz angekommen und klar, da dürfen wir nicht einfach so reinlaufen.
Ich weiß noch nicht, ob ich richtig gedrückt
habe. Ja, ich auch nicht. Jetzt aber, oder?
I hope so.
Und wir sind hier, um mit dem Mann zu sprechen, der die Ermittlungen auf deutscher Seite geleitet hat, der uns erzählen kann, warum die Operation Platinum gegen Bacetto und seine Leute so besonders war. Und vor allem, der ganz genau weiß, was die Ermittler durch die Überwachung sehen und hören konnten.
Wo sitzt er?
Guten Tag, hallo. Wir sind ein bisschen zu früh. Stefan Orner und Helena Piontek, wir haben einen Termin bei Herrn Roth.
Herr Roth war der führende Staatsanwalt bei der Operation Platinum. Wir kennen ihn schon, zumindest vom Hören, denn bei unseren Recherchen, da sind wir auf diesen Videomitschnitt der Pressekonferenz am Tag der Razzia gestoßen.
Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi perché...
Das ist die damalige Leiterin der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Turin. Sie begrüßt da erstmal alle. Das war am 5. Mai 2021 im zweiten Covid-Jahr. Drum sind auch alle per Video zusammengeschaltet. Die beteiligten Ermittler und Ermittlerinnen aus Rom, Turin, Reggio Calabria, Konstanz und Den Haag, dem Sitz von Europol. Alle tragen Maske und in einem Bildschirmfenster sehen wir unseren Oberstaatsanwalt Roth oder wie ihn die Italiener vorstellen.
E dalla partecipazione del procuratore capo di Costanza, dottor Johannes Georg Roth.
Johannes Georg Roth. Uns gegenüber stellt er sich ja anders vor.
Hans Roth ist mein Name, ich bin Leiter der Staatsanwaltschaft Konstanz.
Ja, ist wohl sowas wie Ruf- und Ausweisname, erklärt er uns. Roth ist Ende 50, aber das habe ich ihm so gar nicht angemerkt.
Nö, er wirkt auf mich auch nicht so wie ein Behördenchef, der nur verwaltet. Er hat ein dunkelblaues Hemd an, die Ärmel sind zu hoch gekrempelt, oberster Knopf ist offen. Ich würde mal sagen, das ist einer, der schon gerne auch selbst ermittelt. Und als er damals bei der Pressekonferenz an der Reihe ist, da eröffnet er seinen Redebeitrag mit den Worten:
Grazie mille. Oggi una buona giornata per le forze dell'ordine, una brutta giornata per il lato oscuro del potere.
Krass, wie der da auf Italienisch loslegt. Das hat nicht nur uns verblüfft, als wir uns das Video angeschaut haben. Wenn ein Deutscher so super Italienisch spricht, gehen auch bei den Italienern natürlich nicht nur die Herzen, sondern auch die Türen auf. Also sicher ein Grund für die gute Zusammenarbeit. Das haben uns ja auch die Polizisten Vogt und Schneider in der letzten Folge erzählt. Und was Roth da sagt, ist auch nicht ohne. Heute ist ein guter Tag für die Strafverfolgungsbehörden und ein schlechter für die dunkle Seite der Macht. Klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Mondlandung und Star Wars und wird später auch von fast allen italienischen Zeitungen zitiert. Der Erfolg der Operation Platinum, wie die Ermittlungen getauft wurden, lag aber auch an der Form der Ermittlungen selbst. Italien und Deutschland konnten hier eine gemeinsame Ermittlungsgruppe bilden, ein sogenanntes
JIT, Joint Investigation Team.
Wie das offiziell heißt, sowas gibt's nicht alle Tage und zeigt, was für eine große Nummer das Ganze war. Praktisch bedeutet JIT:
Die Europäische Ermittlungsgruppe ermöglicht Ihnen, mit dem italienischen Kollegen so zu ermitteln, als wären sie beide in Deutschland und beide in Italien.
Quasi, als würden alle gemeinsam in einem Büro sitzen. Keine langwierigen Anträge über Ländergrenzen hinweg. Was die deutschen Ermittler wissen, wissen auch die italienischen. Das macht es natürlich viel einfacher. Und weil diese Joint Investigation Teams über Eurojust, also die Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, in Den Haag laufen, zahlt die EU auch einen Teil der Kosten. Denn so eine Ermittlung über Jahre hinweg und die rund um Bacetto lief über 3 Jahre, die kostet unglaublich viel Geld. Allein die Ausgaben für Dolmetscher zum Beispiel. Oder auch Überwachungstechnik, wie Uwe sie in seiner Kiste gefunden hat. Geld, das eine Staatsanwaltschaft nicht einfach so hat. Was dann in der Vergangenheit immer wieder dazu führte, dass Deutschland solche Ermittlungen einfach den Italienern überlassen und nur unterstützend, also durch Rechtshilfe, mitgemacht hat.
Was Roth auf keinen Fall wollte. Denn wer nicht selbst ermittelt und sich mit dem Phänomen auseinandersetzt, wird auch nicht besser.
Wir lernen viel von den Italienern. Diese Art der Kriminalität ist eine, mit der wir nicht vertraut sind. Unsere Polizisten sind Profis, wir können hervorragend ermitteln. Wir haben aber einen anderen Ansatz in vielen Fällen.
Erzählt uns Roth und gibt ein Beispiel. Wenn in Baden-Württemberg Ermittlungen länger als ein Jahr laufen, dann werden die dem Generalstaatsanwalt gemeldet. Im Grunde, um zu entscheiden, muss man hier wirklich so viel Geld und Zeit reinstecken? Klingt ja erstmal vernünftig.
Wir wollen die Sachen schneller zum Ende. Der italienische Kollege sagt piano, piano. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Ruhe. Und das hat dann 3 Jahre gedauert.
Denn die 'Ndrangheta und auch Bacchetto und seine Familie fallen da sonst durchs Raster. Von allen Seiten haben wir gehört, dass die in ihrem Verhalten einfach komplett unauffällig sind. Die sind nicht gewalttätig und die verkaufen ihr Kokain auch nicht öffentlich an dem Marktstand in Überlingen.
Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sie mit viel Geduld über eine lange Zeit zu begleiten.
Und mit begleiten meint Roth natürlich verdeckt observieren, so wie in Sailfingen.
Und dann ergab sich ein Gesamtbild.
Und dieses Gesamtbild war dann genug, um schließlich 33 Verdächtige festzunehmen, von denen ein Großteil verurteilt wurde. Wir erzählen euch das, weil das, was hier gelaufen ist, leider gar nicht selbstverständlich ist. Der Ermittlungseifer gegenüber italienischer organisierter Kriminalität ist in Deutschland, vorsichtig formuliert, ausbaufähig. Das ist oft gar keine böse Absicht, sondern einfach, wie Roth ja auch erzählt hat, eher eine systemische Sache oder fehlendes Bewusstsein. Um die 'Ndrangheta als Ermittler im Alltag überhaupt wahrzunehmen, muss man verstehen, wie sie tickt, was sie antreibt und was sie geprägt hat. Dass es nichts bringt, Einzelne zu verhaften, die sich mit ein paar Gramm erwischen lassen. Man muss das Netzwerk dahinter erkennen und verstehen. Und das hat Staatsanwalt Roth.
Das war eine spannende Zeit, ja, die ich nicht missen wollte.
Das sehen wir auch sofort in seinem Büro. Man muss nicht lange rätseln, welches Verfahren ihn in den letzten Jahren am meisten geprägt hat. Im Regal liegt ein ganzer Stapel der gleichen Printausgabe des Südkuriers. Auf der Titelseite groß die Operation Platinum. An der Wand ein großes Bild, auf dem 2 Hände ineinander greifen. Eine mit den Farben der deutschen Flagge, eine mit denen der italienischen. Ein Geschenk seiner Kollegen aus Turin als Zeichen der guten, erfolgreichen Zusammenarbeit.
Oder wie es der leitende Staatsanwalt in Turin in der Pressekonferenz formuliert?
Questa esperienza fatta con i colleghi tedeschi per noi è stata un'esperienza di eccezionale valore.
Exzellent war die Zusammenarbeit mit den Deutschen.
Roth zieht sein eigenes Fazit.
Wir haben einen Modus operandi gefunden, der mir im Nachhinein fast perfekt erscheint.
Jahrelang beobachten und dokumentieren die italienischen und deutschen Ermittler also jeden Schritt von Bacchetto und seiner Verwandtschaft und verstehen dabei immer besser, was die in Deutschland eigentlich machen.
Dafür nehmen wir euch wieder mit nach Sailfingen zu Vogt und Schneider von der Polizei Friedrichshafen an Bacchettos Wohnort.
Die Halle hier dahinter, also nicht jetzt die, da müssen wir hier hinterlaufen ums Eck.
Die beiden ziehen zielstrebig los. Zigmal schon waren sie hier vor Ort. Wir laufen hinterher, ein paar Meter weiter auf dem Gelände, quasi noch hinter die Werkstatt von Uwe. Schließlich stehen wir auf einem größeren Parkplatz mit 2 großen Lagerhallen. Außer uns ist niemand hier. Eine der Hallen hatten Bacchetto und seine Leute als Zwischenlager für ihre italienischen Spezialitäten und Wein angemietet, erklärt uns Schneider. Das hatten wir ja schon gehört. Der Lebensmittelhandel war, neben dem Restaurant Paganini, ein 2. Standbein der Gruppe. Ganz schön doll, das alles zu bewältigen. So viele Leute waren das hier nämlich gar nicht.
Er hat schon fleißig und viel gearbeitet und viel ausgeliefert. Zusammen mit seinen anderen Helfern natürlich. Und dann waren die morgens hier beschäftigt, ihre Lieferwagen zu beladen. Sind beispielsweise nach Erfurt gefahren morgens. Ausgeliefert, am Abend wieder zurückgekommen. Dann hat man sich abends vielleicht im Paganini getroffen, um noch was zu essen.
Also nichts mit Lifestyle-Teilzeit, eher ganz schwäbisch, immer am Schaffe. Von außen also völlig unauffällig. Ein Vertrieb, der italienische Lebensmittel an Restaurants liefert. Mit süditalienischen Wirten, sagt Schneider fast schon süffisant. Wir haben den Eindruck, in Baden-Württemberg waren sie fast flächendeckend unterwegs. Und das hat ihnen noch nicht mal gereicht. Auch in halb Deutschland und Österreich waren sie mit ihren Lieferungen unterwegs. Das zeigt für mich, was für ein ungewöhnlich großes Einflussgebiet die da eigentlich hatten.
Für mich ist auch der Lebensmittelhandel so ein bisschen Gebietskontrolle. Ja, so die Hand drauf haben über die süditalienischen Gastronomen.
Also fangen wir mal mit der Gebietskontrolle an. Wir wissen aus unseren Recherchen, dass die 'Ndrangheta immer versucht, vor allem über die Landsleute in ihrem Gebiet, Kontrolle auszuüben. Das kann man wahrscheinlich schon fast als DNA der Mafia beschreiben. Mafiosi, die wollen Macht sichern und erweitern. Immer. Und auch Bacchetto und seine Leute sollen so vorgegangen sein. Ganz schön geschickt, wenn man da als Lebensmittellieferant ganz regelmäßig einen Grund hat, bei seinen Kunden auf der Matte zu stehen. Gut, wobei man Kunden besser in Anführungsstriche setzt, denn eine echte Wahl hatten wohl die wenigsten. Schneider sagt, dass er
quasi am Morgen bei dem Gastronomen bei der Pizzeria angerufen hat und gesagt hat, du, ich komme heute zu dir, was brauchst du? Dann sagt derjenige, ach, ich brauche eigentlich nichts, mein Lager ist voll. Dann sagt Sebastiano, ach komm, du weißt doch, ich fahre jetzt nicht umsonst zu dir. Ich habe einen guten Wein, ich habe gutes Mehl, kauf mir doch was ab. Und dann lässt sich das Gegenüber doch hinreißen. Und für uns ist das schon quasi die modernere Art, hier entsprechend Schutzgelder zu erpressen.
Schutzgelderpressung, der Klassiker. Und die ersten Leidtragenden sind mal wieder andere Italiener. Denn so läuft es in der Regel, dass Landsleute bedroht und eingeschüchtert werden. Sie sind die Ersten, die die Macht der italienischen organisierten Kriminalität in Deutschland unmittelbar spüren.
Manche haben sich auch wirklich dagegen gewehrt oder versucht zu argumentieren, aber Sebastiano G. war in seiner Gesprächsführung und in seiner Überzeugungsart sehr geschickt.
Und Staatsanwalt Roth hat uns auch gesagt, wie geschickt.
In einem Fall haben wir mitbekommen, dass ein Restaurantbesitzer doch darauf hinwies, dass das A zu teuer und B nicht gut genug sei. Und auf der anderen Seite kam dann das Bemerken, du weißt aber schon, dass wir aus San Luca sind.
In Italien ist genau das übrigens Teil des Anti-Mafia-Gesetzes. Also, Mafioso ist, wer alleine durch eine abstrakte Drohkulisse anderen seinen Willen aufzwingen kann. Und auch hier wieder. Eine Drohkulisse, die er bei gar niemandem außer bei Italienern, wahrscheinlich sogar nur bei Kalabresen, wirklich verfangen kann. Denn welcher deutsche Rainer weiß denn, wo San Luca liegt und dass es eine Drohung ist, wenn jemand diesen Namen fallen lässt?
Aber die eigenen Landsleute charmant zu erpressen, das war Baccetto nicht genug. Er musste Geld in die Kasse bringen und zwar richtig. Also optimierte Familie G. das System. Wie genau, erklärt uns Staatsanwalt Roth Schritt für Schritt. Erstens.
Die Herrschaften haben sich Strohmänner geholt, Leute aus Italien, die hier einen Lebensmittelhandel formal betrieben haben.
Die Ware ging aber immer an Familie G.
Diese Strohmänner haben bezahlt und dann hat man auf einmal 3-4 ganz große Lieferungen erstellt, die kamen und man hat nicht mehr bezahlt. Die Strohmänner haben Insolvenz angemeldet und verschwanden nach Italien.
So weit, so alltäglich. Manche Unternehmen gehen halt mal pleite.
Aber dass sie systematisch einen Strohmann nach dem anderen geholt haben, und dann waren Kreditbetrügereien von mal 500.000 Euro, mal 600.000 Euro, mal 750.000 begangen haben. Das ist so ein zweites, das hat man so mitgenommen. Das ist ein zweites Standbein, das sie bei uns betrieben haben.
Die gleiche Masche immer wieder. Mit immer neuen Strohmännern, immer neuen Firmennamen. Und das funktioniert, weil die Hersteller in Italien ja auch nicht ahnen können, dass immer dieselben dahinter stecken. Wir haben also erstens den systematischen Insolvenzbetrug. Zweitens. Die Ware, die jetzt ergaunert in der Lagerhalle in Sailfingen liegt, die wird an die Gastronomen weiterverkauft. Aber schwarz, also ohne Steuern zu zahlen.
Die haben eben beliefert in ganz Deutschland Restaurants und haben das eben systematisch mit Schwarzlieferungen gemacht, mit Schwarzzahlungen. Und irgendwann sagt einer unserer Protagonisten, als wir mithören können, da mache ich auch 2 Millionen im Jahr einfach mal so. Das ist scheinbar wenig, aber es passiert halt einfach noch nebenher.
2 Millionen?
Pro Jahr.
Und damit immer noch nicht genug. Denn drittens, als krönenden Abschluss hat sich Familie G. die Lebensmittellieferungen auch noch versichern lassen, hat dann die Ware als verloren gemeldet und die Versicherungsleistung kassiert.
Ka-ching!
Insolvenzbetrug mit Hilfe von Strohmännern, Schwarzverkäufe ohne die Umsatzsteuer zu zahlen und Aufzwingen von Lebensmitteln, um die Verkäufe anzukurbeln. Und schließlich noch Versicherungsbetrug. Wie eine Zitrone bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht. So haben Baccetto und seine Familie alles aus dem Lebensmittelhandel rausgeholt, was an kriminellen Möglichkeiten rauszuholen war. Und selbst den Ermittlern war das zunächst gar nicht bewusst.
Und das war eine Form der Betätigung, die auch die italienischen Kollegen nicht im Blick hatten, die wir vorher nicht im Blick hatten, aber die uns die Beschäftigung 3 Jahre mit den Herrschaften uns sehr deutlich gemacht hat, dass diese beiden Deliktsformen aber systematisch ein Standbein der italienischen organisierten Kriminalität sind. Das ist ein Produkt unserer Ermittlungen.
Da klingt er richtig stolz. Zu Recht, muss man sagen. Roth hat sich hier im Aufbau der Ermittlungen, nämlich an dem Aufbau einer italienischen Anti-Mafia-Behörde, orientiert. Heißt, da sitzen alle relevanten Ermittler unter einem Dach und bearbeiten den gleichen Fall. Also Finanzermittler, Polizei und Staatsanwaltschaft. Und so war es auch in Deutschland. Polizei Friedrichshafen, Staatsanwaltschaft Konstanz und die Steuerfahnder in Ulm. Roth lag mit seiner Strategie richtig und hat einen echten Mehrwert für die deutschen und italienischen Kollegen geschaffen.
Hans-Jörg Roth wählt jedes seiner Worte sorgfältig. Wir sitzen ihm gegenüber. Wenn ihm was wichtig ist, stützt er sich mit seinen Unterarmen auf den Konferenztisch, beugt sich vor und spricht noch ein bisschen leiser, ganz so, als würde er uns gerade Geheimnisse erzählen. Den Nachnamen der Familie sagt er nie. Stattdessen bevorzugt er die Herrschaften oder Herren. Genau über diese Herren wissen wir ja schon. Mitglieder der Drangheta haben sich in den Ferienorten Überlingen und Baden-Baden niedergelassen und dort wirtschaftliche Aktivitäten aufgebaut, insbesondere Restaurants namens Paganini. Ihr erinnert euch, das sagt der damalige Leiter der nationalen Anti-Mafia-Behörde in Rom auf der Pressekonferenz am Tag der Razzia. Und der lässt keinen Zweifel dran, dass er davon ausgeht, dass man es hier mit der Mafia zu tun hat. Auch am Bodensee. Aber wie genau die Gs nach Ansicht der Ermittler organisiert waren, ist uns doch nicht ganz klar.
Es ist eine Gruppe von 4 Brüdern, 3 in Italien tätig, einer bei uns als der Statthalter.
4 Brüder, einer davon der Statthalter Baccetto. Historisch gesehen ist ein Statthalter eine Person, die eine Organisation in einer bestimmten Region vertritt. Also in unserem Fall eben am Bodensee. Gemeinsam mit seinen 3 Brüdern soll Baccetto den Kern des Familienclans bilden. Die 'Drangheta ist generell eine sehr familiär geprägte Mafia. Über 2-3 Ecken sind die Mitglieder einer Gruppe eigentlich immer miteinander verwandt oder verschwägert. Auch hier am Bodensee haben wir es ja nicht mit einer Bande zu tun, die sich irgendwo gefunden hat, sondern mit 4 Brüdern als Kern des Clans. Also eigentlich genau so, wie ich es von der 'Drangheta kenne.
Das ist die Art dieser Krimi. Es ist die Familie als kriminelle Einheit. Auch etwas, was unserem Denken völlig fremd ist. Dass das Onkel, Cousin, Bruder, Angeheirateter, Verwandter sind, die da gemeinsam agieren. Eine Vorstellung, die uns einfach fremd ist.
Für Roth ist es ein ziemliches Kaliber innerhalb der organisierten Kriminalität, mit der er es hier an seinem Bodensee zu tun hat.
Die Herren haben ganz oben mitgespielt.
Familie G, ganz oben mitgespielt. Also haben wir mal zusammengesucht, was wir über die 4 so finden konnten und versuchen einmal zu skizzieren. Los geht's beim Ältesten. Bitteschön, Stefan.
Domenico G.
Jahrgang
1963.
Spitzname
Miku Stendato, der Zahnlose.
Wohnort
San Luca. Der Zahnlose. Domenico ist der älteste der 4 Brüder und wenn wir mal von den archaischen Gepflogenheiten in so einer kalabrischen Familie ausgehen, kommt ihm damit eine besondere Rolle zu. Gibt es Streit, hat er das letzte Wort. Stehen schwierige Verhandlungen an, ist er persönlich dabei. Ein Zeuge beschreibt ihn in den Ermittlungsakten als kräftig, korpulent, nicht besonders groß, mit grauen Haaren. Und erzählt weiter, dass Domenico in der Lage war, ihn alleine durch ein beiläufiges Zuzwinkern einzuschüchtern. Und sein eigener Bruder sagt über ihn, sein Wort ist Gesetz. Sein Spitzname bedeutet übersetzt Miku der Zahnlose. Ob ihm wirklich ein paar Zähne fehlen oder er vielleicht nur eine markante Zahnlücke hat, konnten wir leider nicht persönlich überprüfen.
Francesco G.
Jahrgang
1966.
Spitzname
Police, der Daumen.
Wohnort
San Luca. Der Daumen. Francescos Spitzname hat uns kurz verwirrt. Wieso der Daumen? Aber praktischerweise erklärt sein Bruder in einer der abgehörten Unterhaltungen, wir nennen ihn Police, den Daumen, weil er so klein und schmächtig ist. Mein Onkel hat einmal, als er völlig durchnässt vom Regen war, zu ihm gesagt, Mensch, du siehst ja aus wie ein Däumling. Und seitdem nennen wir ihn Däumling, also Policino. Genau wie die Märchenfigur, die besonders klein ist, daumengroß eben, aber trotzdem tapfer und schlau. Ich vermute mal, über die Jahre wurde aus dem Däumling dann der Daumen, von Policino zu Police. Francesco ist innerhalb der Familie das, was Ermittler den Contabile nennen, den Buchhalter. Er verwaltet die gemeinsame Familienkasse, die Cassa Comune.
Giovanni G.
Jahrgang
1972.
Spitzname
Vita, das Leben.
Wohnort
Sardinien. Das Leben. Giovanni sitzt während der Ermittlungen im Hausarrest auf Sardinien, weil er ein paar Jahre davor mit rund 5 Kilo Koks erwischt wurde. Die anfängliche Haftstrafe und den späteren Hausarrest nutzt er sinnvoll, um weitere Kontakte im Kokainbusiness zu knüpfen und den Handel auf Sardinien Schritt für Schritt zu übernehmen. Giovanni ist nur ein Jahr älter als Bacchetto. Was den Kokainhandel angeht, würde ich ihn mal als den Vertriebschef der Familie bezeichnen, natürlich trotz Hausarrest. Warum er Vita genannt wird, wissen wir nicht. Vielleicht ist er ein Genießer oder irgendwie nicht unterzukriegen. Bevor Giovanni in seine Wohnung auf Sardinien einzieht, haben Ermittler alle Zimmer verwanzt. Jedes Gespräch, das dort stattfindet, wird mitgehört, wie das Leben eben so spielt.
Und schließlich der jüngste der vier Brüder. Sebastiano G.
Jahrgang
1973.
Spitzname:
Bacchetto, das Küsschen.
Wohnort:
Sielfingen. Den kennt ihr schon. Sebastiano ist ihr Mann in Deutschland. Roth schließt aus den Ermittlungen:
Er organisiert von hier aus den Kokainhandel zwischen den holländischen Häfen, Rotterdam, Amsterdam, Belgien, Antwerpen und Italien. Das ist seine Aufgabe, das kann er von hier aus leichter machen als von Italien aus. Er sitzt hier am Bodensee in einer idyllischen Touristengegend und fällt hier halt nicht auf. In Turin, in einer italienischen Stadt, wäre das für ihn nicht ganz so unauffällig möglich gewesen. Hier fiel er halt nicht auf, das war die Geschäftsidee.
Klingt für mich erstmal ungewöhnlich, so einen Begriff im Zusammenhang mit Kriminalität zu verwenden, aber genau so muss man den Kokainhandel der Gs wahrscheinlich verstehen. Als ein Geschäft von Unternehmern. Und in dieser Karriere hat Bacchetto mutmaßlich lang gebastelt. Seit Jahrzehnten ist er bei der italienischen Polizei kein Unbekannter. Scheint, als hätte er sich mit seinen Delikten gesteigert, von illegalen Waffenbesitz bis zur Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Zweck des Drogenhandels.
Wir wissen nicht, ob Bacchettos kriminelle Laufbahn als Solo-Karriere begonnen hat oder ob er von Anfang an im Familienbusiness war. Spätestens bei der Operation Platinum galt dann wohl Family First. Alle hatten sich dem Familienbusiness unterzuordnen. Und das haben Bacchetto und seine Familie mit extrem harten Bandagen geführt.
Das sind brutale Menschen, auch im Umgang untereinander, im Umgang, wie sie über andere Menschen reden. Das sind keine Guten.
Das sollte man bei den etwas schrägen Spitznamen der vier Brüder nicht vergessen. Aber diese Spitznamen, die haben nicht nur wir als extrem hilfreich empfunden.
Die ganzen Familiengeflechte und Diagramme haben wir von den Italienern bekommen und wir konnten bis zum Schluss nicht hundertprozentig sagen, welche konkrete familiäre Verbindung vorliegt, weil es zu komplex verflechtet war.
Ja. Man, I feel you. Uns ging es da ganz genauso.
Generell ist der Genpool in San Luca wahrscheinlich so klein, wie man das sonst nur von isolierten Inselvölkern kennt. Hier wird kreuz und quer geheiratet, selten aus Liebe, immer mit dem Hintergrund, die eigene Macht zu sichern oder zu erweitern. Allein unter den Festgenommenen bei der Operation Platinum gibt es 2 Antonios und 2 Domenicos. Alle 4 natürlich mit dem gleichen Nachnamen. Und bei deren Kindern und Kindeskindern geht das gerade munter so weiter. Das erklärt die Spitznamen. Dass die Väter ihren Söhnen oft die gleichen Vornamen geben, ist unter anderem eine Art bewusste Verschleierungstaktik, weil die vielen gleichen Namen natürlich auch den Ermittlern das Leben schwerer machen. Deshalb wird in den Akten zum Namen immer noch das Geburtsjahr genannt. Alright. Zurück ins Jahr 1973, als Bacchetto geboren wird. Da ist Domenico 10, die anderen beiden 1 und 3 Jahre alt. Und da wachsen also der Zahnlose, der Däumling, das Leben und Küsschen miteinander auf und werden Jahre später als Schwergewichte im organisierten Verbrechen gehandelt. Ich könnte mir vorstellen, das war schon klar, bevor sie überhaupt geboren wurden. Lasst mich da mal kurz ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann versteht man es besser. Kalabrien ist bis heute das Stammland der 'Ndrangheta. Aber in den 60er, 70er, 80er Jahren war das noch eine andere Welt. Reihenweise wurden Menschen entführt und für Lösegeld in kalabrischen Berghöhlen festgehalten. Ohne, dass sich auch nur irgendeiner getraut hätte, das der Mafia zuzuschreiben. Es war ein Tabu. Ein berühmter Staatsanwalt, der in den 1960er Jahren in Kalabrien aufgewachsen ist, hat mir mal erzählt, dass es für ihn damals ganz normal war, auf seinem Schulweg an Leichen vorbeizugehen, die am Straßenrand lagen. Das ist die Welt, in die die vier Brüder reingeboren werden, in der sie groß werden, von Kindern zu Jungs zu Männern. Und natürlich setzt bei keinem von ihnen ein Umdenken ein, wenn sie zwischendrin mal verknackt werden oder wenn der kleine Cousin in Duisburg erschossen wird. Im Gegenteil. Bacchetto, Vita, Police und Mico Stendato machen weiter. Immer weiter im Dienst der Familie. Und innerhalb der Familie herrscht anscheinend eine traditionelle Hackordnung.
Und kann man sagen, der Domenico war schon das Oberhaupt, der so das letzte Wort auch hat?
Ja.
Als Ältester?
So war es für uns gefühlt, ja. Auf der anderen Seite haben sie aber auch einmal davon gesprochen, wir sind vier Chefs.
Genau. Ah.
Also da kann man jetzt wieder praktische Ebenbürtigkeit rauslesen. Mhm.
Und vielleicht das noch ergänzend. Also allein von den hierarchischen Strukturen, denke ich, ist der Älteste immer das Oberhaupt.
Ergänzt Schneider. Und das ist irgendwie goldig. Auch wenn Vogt ja mittlerweile pensioniert und damit nicht mehr Schneiders Chef ist, lässt er ihm beim Antworten oft den Vortritt. Vielleicht einfach alte Gewohnheit oder nach wie vor Ausdruck von Respekt und Anerkennung. Bei den Gs geht's anders zu. Dieser Clan, das ist kein nettes kleines Familienunternehmen, in dem jeder alles macht. Aus den Akten lesen wir heraus, das ist anscheinend klar aufgeteilt, wer welches Territorium und welche Zuständigkeit hat. Also weniger vier Chefs, eher vier Abteilungsleiter mit gewissen Freiheiten und mit dem gleichen Ziel, die Familienkasse zu füllen. Übrigens, offiziell haben alle vier einen ordentlichen Beruf. Bacchetto ist Landarbeiter, sein Bruder Francesco ist als Viehzüchter eingetragen.
Die Ermittler in Italien und Deutschland, die haben das alles mitgehört. In Giovannis verwandter Wohnung auf Sardinien, mit kleinen Mikrofonen in den Autos und natürlich hier in Bacchettos Wohnung in Silfingen. Und wir haben das alles in den Akten nachgelesen. 1442 Seiten, hinzu kommen einige Beschlüsse von Gericht, nochmal ein ganzer Stapel. Auf Italienisch. Ein paar Monate mussten wir auf die Akten warten, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber wir wollten einen ganz offiziellen Weg gehen. Also von der Staatsanwaltschaft in Turin zur nationalen Antimafia-Behörde nach Rom und wieder zurück. Und nach der offiziellen Genehmigung haben wir endlich das ganze Material. Und die Akte zu lesen ist eigentlich genau so, wie Roth das vorhin beschrieben hat. Also, als er meinte, dass sie die Gruppe einfach über 3 Jahre lang sehr genau beobachtet haben, weil erst diese Gesamtschau das Bild des mafiösen Netzwerks ergibt. Und so ist es auch in der Akte. Eine Ansammlung von Ereignissen und Aussagen, gepaart mit Hintergrundinfos und Interpretationen der Ermittler. Denn die Herrschaften, wie Roth sie nennt, die unterhalten sich da selten wirklich stringent. Und wenn es interessant wird, benutzen sie oft Codeworte.
Apropos Codewort. Das Folgende mitzuhören muss für die Ermittler ein besonderes Schmankerl gewesen sein. Kriminelle sind ja bemüht, selbst wenn sie sich sicher fühlen, noch etwas vorsichtiger sein zu wollen. Auch Familie G benutzt deshalb Krypto-Handys vom Anbieter EncroChat. Die haben 1.000–2.000 Euro gekostet, GPS, Kamera und Mikrofone wurden ausgebaut oder deaktiviert und alle Chats waren hochverschlüsselt. 2020 wurden dann die Server von EncroChat von Ermittlern geknackt. Ein riesiger Datenschatz. Naja, jedenfalls waren das eigentlich Handys, die man weder orten noch abhören kann. Eigentlich. Es heißt ja, Technik ist nur so gut wie der Mensch, der sie benutzt. Und Giovanni, der hatte in seiner verwandten Wohnung auf Sardinien die schöne Angewohnheit, Achtung, die hochverschlüsselten Nachrichten einfach laut vorzulesen.
In meiner Vorstellung sitzt er da, schaut über den Rand seiner Lesebrille aufs Handy-Display und liest. Laut und deutlich. Und dabei rezitiert er nicht nur ganze Chatverläufe und kommentiert sie laut, er spricht auch mit, während er das Passwort zur Entschlüsselung in sein Handy eintippt.
Pecora.
Scharf. Die Ermittler hören staunend mit und notieren jedes Wort. Beim Lesen der Akte fühlen wir uns manchmal wie eine kleine Fliege an der Wand im Leben der Gs. Du fliegst durch Giovannis Küche auf Sardinien, die Klimaanlage läuft. Seine Frau kommt rein und fragt, ob noch was in die Waschmaschine passt. Er verneint. Und Giovanni und sein Neffe rechnen ansatzlos weiter durch, wie viel Kokain gerade wo unterwegs ist, wie viel Geld verloren gegangen ist und wer beim nächsten Deal wie viel bekommen soll. Ganz trockene Buchführung. Das verstört uns beim Lesen dieser Akte am meisten. Dass das alles, der Drogenhandel, die Millionen aus Betrügereien, die Transporte quer durch Europa, dass das alles für diese Familie einfach Alltag war. Arbeit, die man eben macht. Nicht ohne Reibereien natürlich. Viele der Unterhaltungen drehen sich ums Geld und wer wann welche Summe in die gemeinsame Kasse einbezahlt. Bacchetto, da sind sich die Beteiligten einig, der zahlt zu wenig ein. Sein Neffe Antonio behauptet, Bacchetto würde ganze 3.000-4.000 pro Tag für sich selbst einstreichen. Bacchetto verteidigt sich an anderer Stelle und gibt an, er könne nicht mehr runterschicken, weil die Fixkosten vom Paganini-Überling zu viel verschlingen würden. Und während sich die Brüder in Deutschland und Sardinien über Geld streiten, kämpft der Kassenwart Francesco in San Luca mit einem ganz anderen Problem. Er hat so viel Bargeld, dass er nicht mehr weiß, wohin damit. Denn der Däumling sitzt da in Kalabrien auf richtig, richtig viel Geld. Etwa 5 Millionen Euro. In bar. So hat es Giovanni auf Sardinien seiner Frau erzählt.
Klar, die Kohle brauchten sie auch, vor allem damit ihr Unternehmen weiter liquide bleibt. Kokain kaufst du ja nicht per Sofortüberweisung nach Kolumbien. Das wird Cash bei Übergabe bezahlt. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, 5 Millionen ist von der Menge an Scheinen eigentlich enttäuschend wenig. Also wären das alles 500-Euro-Scheine, dann könnte man die problemlos im Rollkoffer mit ins Handgepäck nehmen. Macht natürlich keiner. Und sowieso, Familie G scheint doch eine etwas kleinere Stückelung gehabt zu haben. Die haben ihr vieles Geld zum Teil sogar verbuddelt. Ja, wirklich, in Fässern. Die Ermittler hören ein Gespräch ab, in dem Giovanni seinen Bruder Francesco angewiesen hat, einen Teil der Kohle zu vergraben. Aber nicht alles auf einmal. Verteile es lieber auf mehrere Orte, hat er gesagt. Wenn sie es finden, erwischen sie so wenigstens nur eine Ladung. Lieber ein paar Stunden durchs Graben verlieren, sagt er, als alles andere, was du in deinem Leben bisher verdient hast.
Irgendwo in den kalabrischen Bergen. Fässer voll Bargeld.
Naja, und das ist ja auch nur, was die Brüder in bar hatten. Hier in Sailfingen, wo Bacchettos Wohnung war, da sieht's jetzt nicht nach viel Geld aus. Denn das ist ja keine schicke Villa, vor der wir hier mit Schneider und Vogt stehen. Nach dem, was uns Vogt erzählt, gehe ich mehr davon aus, dass die hier regelrecht gehaust haben.
Von der Wohnsituation eigentlich Sozialhilfemilieu, so jetzt überspitzt beschrieben.
Spartanisch eingerichtet soll die Wohnung gewesen sein. Ein paar Matratzen, keine Möbel. Zeitweise haben hier bis zu 8 Leute gleichzeitig geschlafen.
Für sich persönlich hat hier kaum jemand was gehabt. Also auch die anderen Italiener, die hier gewohnt haben oder in Paganini beschäftigt waren, die haben keine regelmäßigen Lohnzahlungen auf ihr Konto bekommen. Die durften hier umsonst wohnen, die durften hier essen. Die haben ein Handgeld bekommen.
Uff. Also da hast du so viel Geld, dass du es verbuddelst, weil du einfach nicht mehr weißt, wohin damit. Und dann lebst du hier im Grunde unter Sozialhilfeniveau. Dieser krasse Kontrast, also es lässt mich eigentlich gar nicht mehr los. Die Millionen dort, die Matratzen hier auf der einen Seite, eine Familie, deren Mitglieder laut Ermittlern Schwergewichte in der organisierten Kriminalität sind. Auf der anderen Seite Männer, die zu 6, zu 8 in einer Drei-Zimmer-Wohnung hausen. Die Wohnung, in der man sich trifft, wenn die Brüder aus Kalabrien kommen.
Und der Sebastiano G. mit den höheren Leuten, die waren überwiegend hier. Genau. Und wenn jetzt Domenico G. von San Luca kam oder der Francesco G., dann hat man sich hier getroffen und hier besprochen, abseits von Paganini.
Während die Ermittler von weit weg mithören. Nur ein einziges Mal. Da musste Vogt persönlich ran, weil die Technik an ihre Grenzen stieß.
Da ging es darum, es war wieder Besuch aus Italien da. Und welches Kennzeichen, mit welchem Auto-Kennzeichen sind die da? Das haben wir über die Kamera wegen der Lichtverhältnisse nicht mitbekommen. Dann bin ich in den Hinterhof da mal reingelaufen. Da haben wir schon eine Legende zurechtgelegt, dass ich meinen Hund suche. Und was siehst du da? Die Figur, Wäsche hängt auf der Leine und das war von der Temperatur warm. Das Fenster war auf. wärst nie drauf gekommen, dass da Hochkarätige gerade ihr Süpple kochen.
Ihr hört sie ihm an. Sowas erstaunt dann sogar einen erfahrenen Polizisten.
Und auch Uwe, der Hausverwalter, dem hier eigentlich nie etwas entgeht, der hatte das alles jahrelang vor seiner Nase. Und als er sich mit uns unterhält, erinnert er sich, dass auch er und seine Kumpels eventuell mal auf der Überwachungsaufnahme zu sehen waren.
Wir sitzen dahinter öfters mal eine Birne trinken, alle zusammen, gerade am Samstagabend im Sommer. Und dann, gerade kurz bevor das stattgefunden hat, die ganze Geschichte. Wenn wir zu viel Bier haben, dann machen wir ein wenig zu viel Blödsinn. Und wir machen halt unseren Blödsinn. Wir bieseln unseren Namen auf den Teer, aber freihändig.
Aha, okay.
Und zu der Zeit war da oben schon diese Überwachungsgeschichte. Also wahrscheinlich haben sie sich der Arsch ablachen und gesagt, was sind denn das für Dorftrottel? Guck mal die an, was die da machen.
Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder dieses Bild aus meinem Kopf bekommen kann. Freihändig den Namen auf den Teer pinkeln. Es gibt Männersportarten, von denen höre ich zum ersten Mal.
Ja, und Uwe hat es ja noch leicht. Also stell dir mal vor, du heißt Maximilian oder Konstantin.
Ja, Hut ab.
Großartig.
Ihr könnt euch vorstellen, spätestens mit dieser Geschichte haben wir Uwe in unser Herz geschlossen. Ob die Polizei damals ihn und seine Kumpels wirklich auf dem Bildschirm hatte, diese Frage haben wir bei den Ermittlern einfach mal diskret unterschlagen.
Und Bacchetto? Bacchetto hat an solchen fröhlichen Abenden vermutlich keine Namen auf den Teer geschrieben. Er hat sich mit seinen Leuten besprochen und das Kerngeschäft der Familie geplant. Bacchetto, der Mann mit dem Seitenscheitel und dem Handtäschchen, der wohl zu viel Geld für sich behält und zu wenig an die Casa Comune liefert und der gleichzeitig fast jedes Wochenende neue Ware von den großen Häfen abholt. Wie hat Roth das vorher noch ausgedrückt? Von hier organisiert Bacchetto den Kokainhandel zwischen Rotterdam, Antwerpen und Italien. Das ist seine Aufgabe.
Und wie diese Aufgabe aussah, erzählt den Ermittlern ein Kronzeuge, der selbst Teil des Kokainhandels war.
Er hat ausgesagt, dass Sebastiano G. monatlich ca. 20 bis 30 Kilo Kokain in Holland in Empfang genommen hat.
Bacchetto, der Chef persönlich, nimmt die Ware in Empfang und im Laufe der Jahre werden die Fahrten immer häufiger.
Die waren mehrfach in Holland, fast eigentlich jedes Wochenende, muss man sagen, im relevanten Zeitraum.
Jedes Wochenende. Zum Teil fahren da auch die Brüder und Neffen mit, die sonst überwiegend in Italien leben.
Die kamen hier nach Überlingen, hierher nach Sailfingen. Man hat hier sich besprochen, ist am anderen Tag mit einem anderen Auto nach Holland gefahren, nach Amsterdam, Rotterdam.
Und bei einer dieser Fahrten beobachten die Ermittler etwas, das sie kaum fassen können.
Es ist im November 2018. Bacchetto, sein Bruder Domenico und sein Neffe fahren in einem Audi A3 von Sailfingen Richtung Norden, nach Holland.
Genauer Amstelveen, ein Vorort von Amsterdam. Das Auto verwanzt.
Die Ermittler werden Zeugen eines Deals über eine Lieferung von rund 180 Kilo Kokain. Der Preis 500.000 Euro.
Es geht um eine Frage, die bei solchen Deals offenbar gang und gäbe ist. Wer bleibt als Sicherheit?
Wer wird das menschliche Pfand? Und
wird der Deal zustande kommen? Das hört ihr nächstes Mal bei Mafialand. Wir haben die Brüder G. über ihre Anwälte um Stellungnahmen gebeten. Wie gesagt, wir wollten ihre Sicht auf die Vorwürfe hören. Die Anwälte von Domenico und Giovanni, die haben uns tatsächlich geantwortet. Sie betonen, dass ihre Mandanten nie als Mitglieder der Mafia verurteilt wurden. Der von Domenico weist außerdem auf die Unschuldsvermutung hin, weil sein Mandant wegen weiterer Vorwürfe nicht rechtskräftig verurteilt ist. Von den Anwälten der anderen beiden Brüder haben wir nichts gehört.
Mafialand, Koks und Küsschen ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.
Host, Skript und Recherche Stefan Orner und Helena Piontek.
Mitarbeit und Recherche Sandra Kolnick.
Übersetzung und Recherche in Italien Carmen Tä und Judith Eisinger.
Executive Producer Karin Senz.
Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger.
Schnitt und Sounddesign Jürgen Kaiser mit Michael Wagner und Larissa da Silva Matthijs.
Wortregie Iris Drögekamp.
Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht.
Projektmanagement Ellen Scarlett Messing.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn euch Mafialand gefällt, dann hört doch mal rein in die neue Staffel von Seelenfänger. Was da passiert, ist teilweise so abgefahren und skurril wie in keiner Staffel vorher. Die neue Staffel heißt Meister und Mausi und sie erzählt die Geschichte einer Frau, die in den Sog eines Zen-Meisters aus Deutschland gerät. Er schart als sogenannter Wohnzimmerguru Schülerinnen und Schüler um sich. Sie erhoffen sich von ihm Liebe und Schutz. Aber der Preis, den die Schüler dafür bezahlen, der ist hoch. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die Seelenfänger-Autorinnen Katja Peisen-Petersen und Christine Havranek haben bei ihrer investigativen Recherche immer wieder fassungslos den Kopf geschüttelt. Alle 4 Folgen von Seelenfänger, Meister und Mausi findet ihr in ARD Sounds.